Moin, moin. Höre ich da jemand aus dem Norden? Also, wie hält man es als Oberfranke in Norddeutschland aus? So viele Jahre, seit 1999 schon. Aber darüber will ich nicht reden, aber es geht. Zwar schwer, aber ich könnte sagen, heute bin ich wahrscheinlich der Quotzen-Oberfranke, damit so ein bisschen die sprachliche Fähigkeit der Süddeutschen auch ein bisschen beglückt wird sozusagen. Was ich jetzt rede, ist Hochdeutsch, nur falls sich einer wundert und das nicht versteht. Das muss man immer vorab. Wir sind jetzt 17 Jahre da in der Nähe von Bremen, bereisen Gemeinden, interessiere Gruppen, telefoniere viel und fast immer nach dem ersten Satz, obwohl ich totales Hochdeutsch spreche, heißt schon, wo kommen Sie denn her? Also ich hoffe, dass die Süddeutschen wenigstens mich verstehen, das wäre schon mal ein Anfang. Gebet, lass dich los, lass dich auf Gott ein, es geht um den Gottesknecht, es ist ein Bibelabschnitt aus Jesaja 50, Vers 4 bis 11. Wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Ich lese das erst ein bisschen später auch nochmal vor. Ich habe mir überlegt, was sollst du denn sagen hier? Es sitzen Leute, die haben schon sehr viel gehört heute, die wissen auch schon sehr viel. Und doch denke ich, Gott kann individuell reden. Ich denke durch die Zeugnisse. Allein, was ich jetzt so, wenn man sich ein bisschen mit reinversetzt, das erste Zeugnis, ja gut, du bist kein Chinese, kein Afrikaner. Aber es ging darum, dass zwei Leute zusammen beten. Unglaublich wichtig. Oder hier, Weihnachten auch, ne? Dass man sagt hier, was gibt's da für Möglichkeiten? Was kann man da machen? Mein Ziel, mein Wunsch mit dem, was ich jetzt sage oder vortrage, ist, dass du ein bisschen weniger an deiner Außenpolitur, an deinem Lack arbeitest, sondern dass du ein Tiefgänger wirst, dass in dir sich was verändert. Und wenn es grundsätzlich auch bei dieser Jumiko ums Gebet geht, dann sage ich jetzt nicht 10 Tipps, wie dein Gebetsleben optimal wird, sodass du dann auch der beste Christ in Deutschland vielleicht teilnehmen kannst beim Wettbewerb, sondern mir geht es um andere Qualitäten, die wir hier von diesem Gottesknecht lernen können aus diesem Abschnitt. Es geht darum, eine Persönlichkeit zu werden, dass du dein Leben als gelebtes Gebet siehst, als eine Beziehung, die sich auswirkt. Nicht, ach, jetzt müssen wir auch noch beten am Ende des Hauskreises und bloß nicht vergessen, sonst schenkt Gott keinen Segen, sondern dein Leben ist ein Gebet. Und das können wir von diesem Gottesknecht lernen. Und da geht es heute um Konsequenzen, die du vielleicht ziehen musst und Entscheidungen, die du treffen musst. Dinge, die du vielleicht auch lassen musst. Aber vor allen Dingen auch Qualitäten, die du nur lernen wirst aus einer engen Beziehung mit diesem Gottesknecht. Die lernst du nicht am Seminar, auch nicht an der Jumiko, sondern die lernst du im Alltag. Darum soll es heute gehen. Gebet, lass dich los, lass dich auf Gott ein. Ich will aber, weil das ein Text aus Jesaja ist, ganz kurz am Anfang ein paar allgemeine Sachen sagen, weil es heute nicht mehr selbstverständlich ist, dass du hier deine Bibel liest und Jesaja aufschlägst und denkst, ja, das hat wohl Jesaja so gesagt. Ihr alle seid geprägt auch von allen möglichen Einflüssen von der deutschen Theologie, leider. Da wird viel an diesen Jesaja rumgedoktert, Jesaja, Deuteros, ja, Tritor, eine Schülerschar und sonst was und wer das wohl überhaupt gemacht hat. Wir können da nicht heute drauf eingehen. Ich wollte euch nur sagen, ihr könnt euch sehr gut fühlen, wenn ihr davon ausgeht, es gab diesen Jesaja, er hat alles geschrieben, was hier drin steht. Jesus ist davon ausgegangen, die ersten Christen sind davon ausgegangen, nur deutsche Theologen im 19. Jahrhundert haben entdeckt, dass es gar nicht so war. Und wenn man diese Maßstäbe an alles anlegt, dann kannst du hier das Buch zerfetzen und sonst was damit machen. Das ist leider so und es liegt daran zum Teil, dass auch der Abschnitt, aus dem wir nachher hören oder über den wir nachdenken, in einen Abschnitt in Jesaja liegt, den Jesaja gar nicht gewusst haben konnte. Und er denkt, das kann doch nicht sein. Jesaja, der da lebt so im 8. Jahrhundert vor Christus, 750 Jahre zurück sozusagen, der lebt in einer Zeit, da vier Könige vielleicht 50, 60 Jahre gewirkt. Und der erlebt, dass das Nordreich, also wie Norddeutschland, Süddeutschland, gab es damals ja Nordreich mit Samaria als Hauptstadt und Südreich mit Jerusalem. Nordreich wurde platt gemacht. Die Assyrer kamen, haben alle weggeführt, 10 Stämme in die Verbannung. Die im Süden haben gesagt, das geschieht denen recht. Wir waren ja immer schon die Frommeren. Jesaja sagt, nee, ihr nicht. Und dann sagt der in die aktuelle Situation ganz vieles in Jesaja. Und plötzlich spricht das ab Jesaja 40 in eine Situation, wo man im Nachhinein sagen muss, Mensch, das betrifft doch die Leute, die im Süden gewohnt haben, 150 Jahre später, als Jerusalem zerstört war und als sie in Babylonien saßen in der Gefangenschaft und hoffnungslos, finster, verzweifelt waren. Kein Tempel mehr, kein eigenes Land mehr, keine Zukunft mehr. Ja, wie kann denn dieser Jesaja damals das gewusst haben? Und dann fängt man an, das sozusagen zu machen. Man traut Gott nicht zu, dass er einem Mann Gottes eine Schau gibt, die wesentlich über seine Zeit hinausgeht. Jesaja konnte das und dieses Trostbuch ab Kapitel 40 in Jesaja, nennt man oft Trostbuch, da habt ihr ganz viel wahrscheinlich auch über Weihnachten, wenn ihr in Gemeinden gegangen seid, gehört. Ganz viele Stellen trösten das Volk, das in Finsternis lebt und so weiter. Klingt da was an bei euch? Und das tröstet auch uns heute. Und in diesen Kapiteln haben wir so viel an Gehalt für unser Leben, deswegen wird die Zeit nachher knapp werden, was ich sagen werde. Es geht um viel Politisches, auch im Jesaja-Buch. Es wird da ein Kyros, ein König genannt, der lebte da noch gar nicht. Babylonier, die Macht gab es da noch gar nicht. Gott kann das. Und das macht mir Mut für unsere Situation heute. Ich weiß nicht, wie du denkst über die politische Situation. Da gibt es in den USA so einen Präsidenten und da gibt es in Russland einen Präsidenten. Und ich will gar nicht alle aufzählen von der Türkei und sonst was. Man könnte sagen, Mensch, das macht mir aber richtig Angst, was da wohl abgeht. Ihr Lieben, lest Jesaja. Diese Weltgeschichte ist komplett in der Hand dieses Gottes. Er sieht voraus, er gebraucht Menschen für sich, für sein Reich. Könige lenkt er wie Wasserbäche. Und deswegen kann er auch dich gebrauchen auf der Jumiko. Dieser Gott kann das. Und in diesem Jesaja-Buch, da gibt es bestimmte Abschnitte, da wird immer wieder von einem Gottesknecht gesprochen. Man könnte sagen, es wird fokussiert, diese Hoffnung, diese Erlösung, diese neue Gewalt, die da kommt von Gott in diese Welt hinein, fokussiert auf eine Person. Israel ist angesprochen als Volk, als erwähltes Volk, aber immer mehr wird deutlich, es gibt eine Person, der wird alles anders machen. Der wird euch erlösen, der wird euch retten, der wird euch Hoffnung geben. Und die ersten Christen, die hatten nicht so eine Neues Leben Übersetzung, Elbefelder, Schlachter, 20 Übersetzungen, wie ihr vielleicht im Regal zu Hause stehen habt, sondern die hatten die Schriften aus dem Alten Testament. Und die haben das gelesen, gerade diese Abschnitte aus Jesaja, und die haben das Leben Jesu verglichen. Und die haben gesagt, das ist er. Das ist dieser Gottesknecht in Jesaja. Es geht hier um Jesus Christus im Alten Testament, so klar und so deutlich wie an kaum einer anderen Stelle in der ganzen Bibel. Und Jesus selber bezieht das auf sich, als in Lukas 4 diese Schriftrolle aus Jesaja sich geben lässt, daraus zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Befreiung auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Klappt die Rolle zu und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren erfüllt. Und die Leute haben gesagt, ah, das gibt's nicht, das ist ja Gotteslästerung. Das bezieht er auf sich. Ja, das bezieht er auf sich. Und dieser Gottesknecht, der bringt auch in diesen Kapiteln ab Jesaja 40 eine Missionsschau ins Alte Testament rein. Immer wieder heißt zum Beispiel 42, 1 bis 4, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Mein Recht, also meine Versöhnung, trägt er zu den Völkern hinaus. Die Inseln, wird es oft genannt, die Völker warten auf seine Weisung. Und auch in den anderen, in 49, 1 bis 6, in diesen Gottesknechtsliedern heißt es immer wieder, nicht nur die Israeliten, die jetzt da in Babylon am Ende waren, sind im Blick, sondern die ganze Welt. Und eine unserer Mitarbeiterinnen beim WEC, die Else Janke, hat durch diesen einen Vers ihre Berufung bekommen nach Indonesien, das Land der 16.000 Inseln oder so ungefähr, weil die Inseln warten auf die Weisung. Ist ganz interessant, wie Gott handelt. Jesaja 50, 4 bis 9 möchte ich jetzt einmal vorlesen. Um diesen Text soll es heute gehen. Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete zu mir her. Siehe, der Herr, Herr, hilft mir. Wer ist es, der mich für schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Bis dahin mal. Jesaja 50, 4 bis 9. Der erste Gedanke ist ein grundlegender Gedanke. Und bitte, wenn du hier sitzt, vielleicht bist du müde, vielleicht muss Gott dir auch das Ohr wecken in der frühen Nachmittagszeit, überleg, was dieser Gedanke mit deinem Leben macht. Lass dich los. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Lass dich los, du gehörst nicht mehr dir selbst. Wenn du das begriffen hast, hast du alles begriffen. Lass dich los, du gehörst nicht mehr dir selbst. Der Gottesknecht spricht hier von sich als Knecht und dann Herr, Herr. Es geht hier um eine Beziehung zwischen einem Herrn und einem Knecht. Ich weiß nicht, wie du normalerweise lebst, wenn du nicht bei der Jumiko bist. Ich treffe im Norden sehr viel in jungen Erwachsenen, Jugendkreisen, die von sich sagen würden, mein Leben im Glauben schaut eigentlich ganz trübselig aus. Wann habe ich das letzte Mal irgendwie was von Jesus so für mich persönlich gehört? Was, vorgestern, vor einer Woche, letztes Jahr, überhaupt? Und du merkst irgendwo, das stagniert, die Bibel bleibt stumm, deine Gebete als gesprochene Worte mal formuliert, klingen irgendwie hohl in deinen eigenen Ohren. Und irgendwo merkst du, dass der Tod im Topf ist, irgendwo zwischen diesem Gott, zwischen diesem Jesus und dir. Vielleicht geht's dir auch so. Und ich habe festgestellt, sehr, sehr oft liegt das an einem fehlenden Anfang oder einem falschen Anfang. Es ist nicht klar, dass du dir nicht mehr selbst gehörst. Es geht hier um einen Herrn und einen Knecht. Und dieses Verhältnis ist das, in dem wir als Christen zu Gott, zu Jesus stehen. Es ist wie bei deinem Computer, wenn du ein altes Betriebssystem drauf hast und jetzt willst du ein neues, du musst das alte erst runter machen. Du kannst nicht einfach drüber installieren, das ist eiert so darum. Es gibt ein Installationsproblem. In der Bibel wird das so dargestellt, dass wir alle weg von Gott waren. Wir waren Sklaven und das ist Bild von einem Sklavenmarkt ist so, die waren da gestanden, jeder hatte so ein Preisschild um den Hals, könnte man sagen. Und der Satan hat alle auf diesen Sklavenmarkt gehabt, uns alle. Und dann kam einer und hat dir in die Augen geschaut, dir persönlich, und hat gesagt, dich will ich, den will ich haben. Und dann stand auf dem Schild aber, das kostet dich das Leben. Und dieser eine hat gesagt, ja, den Preis bin ich bereit zu zahlen. Und er ist für dich gestorben und er hat dich freigekauft. Und seitdem hast du einen neuen Herrn. Eine grundlegende Lebensübergabe. Bist du dir sicher, darf ich mal fragen, ob es diese grundlegende Lebensübergabe gab, dass du das weißt jetzt heute Nachmittag, mein Leben gehört gar nicht mehr mir. Meine Ziele gehören nicht mehr mir. Meine Wünsche gehören nicht mehr mir. Meine Emotionen gehören gar nicht mehr mir. Ich gehöre ganz diesen Herrn Jesus. Das können wir von Gottes Knecht lernen. Als ich mit 18 Jahren von Jesus gefunden wurde, hatte ich vorher auch schon hier und da mal ein bisschen fromm gelebt. Ich bin da in der Kirche normal aufgewachsen, da kriegt man ein paar Sachen mit, vielleicht hier und da. Aber mir ist das nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich weiß noch, dass das für mich dieses Bild war, das ist das Kreuz und da hängt Jesus. Und ich habe für mich gesagt, das wurde deutlich, Werner, wenn das wirklich stimmt, diese Story in der Bibel von Weihnachten, von Ostern, dass Gott Mensch wurde und sein Leben da an diesem Kreuz für dich gab, du, Werner, hättest eigentlich da hängen müssen, dann muss das doch Konsequenzen für dein Leben haben. Dann kannst du doch nicht einfach so dein Ding weiterziehen und ein bisschen singen und ein bisschen was Frommes machen. Und das hat mein Leben ziemlich radikal verändert damals am Ende der Abiturzeit. Leute haben gesagt, was denn jetzt mit dem passiert? Weil Gott mir das deutlich gemacht hat, mein Leben gehört nicht mehr mir selber. Licht und Finsternis, Tod und Leben, diese Begriffe gibt es in der Bibel. Und du kannst entweder da sein oder dort. Und es gibt nichts dazwischen. Manchmal habe ich heute den Eindruck, dass das nicht so klar ist. Auch in vielen christlichen Kreisen. Dass man so einen Eindruck hat, ja, da ist ein Lobpreisabend und da bin ich ein guter Christ, das macht richtig Spaß. Aber am nächsten Tag, oh weia, morgens schleppt man sich so früh dahin in den Alltag, da bin ich ein schlechter Christ, dann haben wir ein schlechtes Gewissen oder so. Es gibt keine guten und keine schlechten Christen. Es gibt Menschen, die einen neuen Herrn in ihrem Leben haben oder noch nicht. Und am Ende, wenn du in bestimmten Gruppen lebst, vielleicht ist das hier im Süden gar nicht so stark, wer weiß. Aber in bestimmten Gruppen hat man den Eindruck, du redest mit den anderen, ja, denen geht's auch schlecht, der versteht auch nichts von der Bibel, hat auch keinen Bock auf Beten oder auf irgendwas machen. Ja, wahrscheinlich muss es so sein. Ich muss irgendwie das Leben hier überstehen und hoffentlich wird der Himmel dann schöner. So ungefähr begegnen mir manche Leute auch im Norden. In der Theologie gab es so einen Ausdruck früher für so halbchristlich, eine Schwermut in deinem Leben als Christ. Das nannten die Acedia. Das kommt ja von Säure, Acid sozusagen. Und da kommt das Wort ätzend her. Und es ist mir mal so deutlich geworden, wenn du denkst, du kannst auf beiden Seiten leben, ein bisschen christlich und ein bisschen noch dein altes Leben, dann ist dein Leben ätzend. Und dann geht es dir ganz genau so, wie es dir vielleicht geht, wenn du noch nicht klar weißt, Jesus ist mein Herr, mein Leben gehört nicht mehr mir selber. Lass dich los, das ist damit gemeint. Früher gab es diese Lieder, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt. Da war nicht alles gut dran, da haben wir vielleicht eine falsche Weltflucht auch damit gemeint. Aber es war eines klar, ich gehöre Gott und er kann mit meinem Leben machen, was er will. Denn was zählt hier die paar Jahre? Heute ist das nicht mehr so klar, habe ich oft den Eindruck, dass dieser Jesus.exe-Download, dass du denkst, den kannst du irgendwo auf eine bestimmte Partition in dein Leben auslagern und da hat er was zu sagen, aber die ganze Platte gehört dir, der Rest der Platte, für die Computerleute mal gesprochen. Das geht nicht, ganz oder gar nicht. In Römer 6, das möchte ich einfach mal zitieren, schreibt Paulus was, was gar nicht viel Erklärung braucht und darum geht's. Da heißt er, erinnert die Römer, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und jetzt in Vers 12 schreibt er, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Römer 6, liest das mal. Paulus erinnert diese Leute dran. Und wir brauchen auch die Erinnerung daran, denn im Alltag, ob ich jetzt Missionar bin, in Kirgisien ja und jetzt vollzeitig Dienst da im Norden mache, geht's uns doch ganz genauso. Wir lassen uns einlullen und denken immer wieder, ich kann doch meine Freizeit selber machen, ich kann doch alles eigentlich selber gestalten. Und ich weiß ja schon, wie das christliche Leben läuft. Und ich vergesse das. Und Jesus steht da und schaut dich an und wartet jeden Tag auf dich, dass er dich leiten, prägen, formen möchte für diese Welt und ist traurig, dass du es nicht machst. In Römer 12 heißt es dann, die einzig angemessene Antwort auf diesen Freikauf, auf diese Erlösung ist es, dass du dein Leben ganz Gott zur Verfügung stellst als ein lebendiges und heiliges Opfer. Ganz, immer und immer wieder. Es ist eine ganz klare Aussage. Der Knecht Gottes hier hat das begriffen, indem er sagt, Herr, Herr, und ich bin der Knecht. Und jetzt nicht in einer falschen Schicksalhaftigkeit, ach, jetzt ist halt Gott, jetzt macht er wohl mein Leben kaputt, ich kann ja gar nicht anders, oh Schreck. Sondern ihm ist deutlich geworden, dass ihm nichts Besseres passieren kann in seinem Leben, als dass er ganz sich diesen Herrn zur Verfügung stellt und sich loslässt. Das ist das neue Leben. Ein Gebet ist dieses neue Leben. Ist nicht ein Zutat, ein etwas, was du zusätzlich noch machst. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, da hat einer viele Reichtümer gehabt oder war ein normaler Mensch und hat den Schatz im Acker gefunden. Und was macht er? Sagt er, Mist, jetzt muss ich alles verkaufen, damit ich diesen Schatz jetzt kriege, das Feld kaufen kann. Voll Freude ging er hin. Und wenn dir Jesus wirklich so begegnet ist, dass er dir in die Augen geschaut hat und hat gesagt, ich weiß nicht, euren Namen, Werner, sage ich, mein, für dich bin ich bereit, alles zu zahlen. Ich will dein Leben ganz, ich will dich zu einer Person machen, die mich ausstrahlt, die Veränderung in diese Welt hineinbringt, die nicht nur ein bisschen aufpoliert ist, sondern die tief innen verändert wird in mein Bild, in meinen Charakter. Ihr Lieben, dann kann mir nichts Besseres passieren. Und du kannst dich jetzt heute Nachmittag fragen, ist dir das in deinem Leben schon mal passiert? Hast du dich komplett losgelassen? Hast du diese Entscheidung einmal getroffen? Ganz klar, Jesus ist der Boss, der Chef, der Herr in meinem Leben. Und du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Und nicht, ja, muss ich ja, sondern weil du entdeckt hast, dass dieser Herr so wertvoll für dich ist, dass dir nichts Besseres passieren kann. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns gern. Dass du solche Lieder von ganzem Herzen singen kannst, nicht weil sie schön rhythmisch sind und gut klingen, sondern weil du sagst, ja, das ist mein König. Er sorgt für mich, er hat alles für mich gegeben. Und da könnte einem manchmal die Gänsehaut und den Rücken hinterherlaufen, wenn man sagt, das sind Leute, die sich einsetzen für diesen König, weil er ihnen alles gegeben hat, weil es keinen besseren König geben kann. Für manche ist das ein Datum, wo sie wissen, das ist bei mir an diesem Tag passiert. Da habe ich das erkannt und ich habe mein Leben vielleicht mit jemand zusammen gebetet, habe es komplett übergeben. Für manche ist es ein Prozess, gerade so Gemeindekinder, Gemeindekarriere. Man weiß gar nicht, ich habe eigentlich schon immer geglaubt, war nie böse. Aber es muss am Ende herauskommen, dass du ganz sicher weißt, du hast dich losgelassen, du hast das Recht auf dein Leben aufgegeben. Und jetzt kann Jesus dein Leben positiv verändern. Solange du immer noch denkst, du kannst ein bisschen was dran machen, hast du das noch nicht begriffen. Und ich bitte euch, schaut nicht auf die anderen. Ich habe selber in einer Kirchengemeinde, die ein bisschen fromm war, bin ich da aufgewachsen. Ich habe Posaunenchor mitgemacht. Ich habe sogar Kindergottesdienst mitgemacht. Ich habe Klassenparty besoffen, durchgezockt bis zum Morgen, direkt zum Kindergottesdienst, habe Kindergottesdienst gemacht. Das ging alles. Du kannst Mitarbeiter sein, du kannst viele Sachen machen und dein eigenes Leben trotzdem noch führen. Das musste der Heilige Geist zeigen, dass dein Leben nicht mehr dir gehört. Und ich kann dir nur empfehlen heute, such dir Vorbilder in deiner Gemeinde vielleicht, in deinem Hauskreis, in deinem Jugendkreis, wo du sagst, das ist jemand, an dem sehe ich wirklich, der liebt Jesus, der hat Freude an ihm. Da ist Friede, da ist Charakterveränderung. Nicht einer, der vorne rumturnt auf der Bühne und alles ganz businessmäßig macht, sondern da ist was mit dem Leben passiert. Such dir so jemand und verbring Zeit mit dem und rede mit ihm und bete mit ihm. Die Haltung Jesu. Der Gottesknecht lässt alles los. Ich kann das jetzt nicht lesen, aber wenn ihr das Lied in Jesaja 52, 53, diesen ganzen Abschnitt lest, dass da jemand war, der verachtet war von allen. Und das heißt da, ich lese vielleicht mal in Auszügen, Jesaja 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und dann geht es jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, für Gott, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehungen willen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemung ist uns Heilung geworden und empfängt dafür alles. Und dann geht's weiter, dass dieser Knecht in Jesaja Nachkommen haben wird. Dass durch dieses Opfer, was er gebracht hat, er Menschen zu sich ziehen wird, befreien wird. Und damit sind wir gemeint, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Und in Philipper 2 kannst du nachlesen, diesen Christushymnus, Jesus, der Gott in allem gleich war, der Gott war, lässt Stück für Stück los und er erniedrigt sich selbst bis zum Tod am Kreuz, damit ihm alle Macht auf diese Erde gegeben wird. Und jetzt zieht er Leute zu sich, dich und mich, und er sagt, du kannst das nur, wenn ich dich ganz ziehen darf. Du darfst nicht diesen Spagat machen, dass du denkst, da kommt zwar das Rettungsboot, du bist auf so einer Schiffsplanke, aber ein Bein lässt du immer noch da. Ein bisschen ja von dieser Rettung, ein bisschen ja von diesem Jesus, aber das Plankenbein bleibt noch da. Ich kann doch nicht alles aufgeben. Und das ist etwas, deswegen sage ich das so ausführlich am Anfang, das ist das absolut Grundlegende. Wenn du das begriffen hast, brauchst du keine anderen Anweisungen mehr. Du hast Bibel, da hast deinen Gott. Und der zweite Gedanke, da möchte ich dir ein paar Sachen mitgeben, 5 Punkte, die ergeben sich nur, wenn der erste Gedanke klar ist. Es ist mein Wunsch und mein Anliegen, dass du nicht von dieser Jumiko in Stuttgart weggehst mit ganz vielen Ideen, wo man Einsätze machen kann und wo du ganz toll rauskommen kannst, sondern dass du dir 100% sicher bist, dass dieser Jesus Christus dein Herr ist und dein Leben nicht mehr dir gehört, weil du losgelassen hast, weil du dich in seine Hand hast fallen lassen und weil du gesagt hast, führe mich, leite mich, gebrauche mich, Jesus. Dann kann dir nichts Besseres passieren. Und alles, was dir dann passiert, wirst du einordnen können. Lass dich ganz auf Gott ein. 5 Dinge, die geschehen, wenn du dich ganz auf Gott einlässt. Man könnte sagen, das Betriebssystem ist neu und jetzt kriegst du 5 Freeware-Programme. Und das sind alles Lernprogramme. Das heißt, die sind nicht fertig, sondern die sind dir gegeben zum Lernen. Und da ist keiner bei der Jumico hier, der schon ausgelernt hat. Wir sind alle Jünger, wir sind alle abhängig von diesem Gott. Der erste, du bleibst täglich abhängig von Gottes Plan. Da heißt hier, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wisst ihr, manchmal fragt man gerade auf so Konferenzen, ja, Berufung, Gottes Willen erkennen, Gottes Stimme hören, da gehen alle hin, das wollen alle. Und man meint damit, für die großen Lebensentscheidungen, da brauche ich doch irgendwie eine Sicherheit. Wen soll ich denn heiraten? Welchen Beruf? Wohin ziehen? Zu welchem Missionswerk vielleicht am Ende noch gehen? Da erwartet man, dass Gott redet. Aber man hat nie gelernt, Tag für Tag auf Gott zu hören, in seinem Wort zu lesen, die Ohren aufzusperren, ihn zu bitten. Man könnte sagen, du bist wie jemand, der sagt, ich will jetzt ein Haus bauen, hast aber vorher noch nie mal einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Ja, das wird nicht gehen. Du bleibst täglich abhängig von Gottes Plan. Nachfolgen heißt, du weißt nicht, was morgen kommt. Wenn du hinter Jesus hergehst und er links plötzlich geht, muss er auch links gehen. Oder rechts. Oder er bleibt stehen und du willst schon weiter. Wisst ihr, im Alten Testament wird das Volk Israel oft durch eine Wolken und eine Feuersäule geleitet. Und wir sagen, das wäre natürlich klasse. Wenn ich für mein Leben so ein Ding hätte, jeden Tag wüsste ich ganz genau, was zu tun ist. So würde ich es doch gern als Christ haben, oder? Wirklich? Ich sag euch, die Leute haben gerade alles ausgepackt, Zelte aufgebaut, eingeräumt, Lagerfeuerstelle ausgehoben, weiterziehen. Mist, alles wieder rein. Es ist gar nicht so einfach, täglich von diesem Gott abhängig zu sein. Es gibt einen Facebook-Spruch, den hat mir letztens jemand geschickt, oder ich habe ihn da gelesen, besser gesagt. Rat sucht man deshalb, weil man die einzige Lösung zwar kennt, aber nichts davon wissen will. Du weißt vielleicht ganz genau, was bei dir in deinem Leben dran ist, aber du willst es nicht tun und dann suchst du dir Rat. Und irgendwann findest du auch jemand, der eigentlich dir den Rat gibt, das, was du schon immer wolltest zu tun. Wenn du das so mit Gott machst, wenn du so deine Bibel liest, falls du sie überhaupt noch liest, dann wirst du nicht Gottes Stimme hören, nicht abhängig bleiben von Gottes Plan. Der Gottesknecht, und das hat Jesus ja praktiziert, der sagt dir, jeden Morgen weckt mir Gott das Ohr. Tag für Tag, bevor ich Dinge, Entscheidungen treffe, bevor ich Orte wechsle, wo ich hingehe, frage ich Gott. Jesus hat mal gesagt, der Sohn kann nichts tun und er war Gott, außer der Vater offenbart es ihm. Er lebte in dieser Abhängigkeit. Deswegen war er unterwegs und wusste nicht, was kommt. Er hat sich vom Vater führen lassen. Und das darf man lernen. Gebet ist eine Beziehung. Und wenn du willst, dass du als Christ nicht dein eigenes Ding drehst in deinem Leben als Christ, und das geht sehr gut, auch in unseren Gemeinden, auch in unserem Missionswerk, können viele Christen ihr eigenes Ding drehen. Aber wenn du das nicht willst, dann frag doch diesen Gott. Lass dich von ihm prägen. Ein Event wie die Jumico kann gut sein für manches, überhaupt keine Frage. Aber meine Erfahrung ist, wenn du als Christ wachsen willst im Alltag, wenn du lernen willst, wie Gott redet, dann geht es Tag für Tag. Dann geht es auch nicht anders, als dass du deine Bibel in die Hand nimmst und liest, dass du dir Hilfen suchst, gute Bücher, gute Anregungen. Es gibt heute so und so viel. So wird dein Charakter geprägt. Ich habe das bei mir persönlich erfahren. Ich weiß noch, als ich von Jesus ergriffen war in dieser Zeit, da hatte ich Abende oft mit der Konkordanz gesessen, Gnade, und hat mir die Stellen rausgesucht oder sowas. Wenn ich heute mit jungen Leuten spreche, Bibel, maximal so eine Bibel-App, da kriege ich ja jeden Tag einen Vers zugeschickt. Das ist so das Bibelstudium von den meisten. Die Älteren lesen dann die Losungen, vergessen sie mittags auch schon, was früh gewesen ist. Ja, liebe Leute, so wirst du nicht geprägt von diesen guten Hirten. So wirst du kein Schaf, das gelernt hat, seine Stimme zu hören, sondern du drehst dein eigenes Ding. Und das Traurige ist, dass es geht in unseren Gemeinden. Wie viel christlicher Aktionismus passiert, ohne dass Menschen vorher auf Gott gehört haben? Entweder weil man es immer so gemacht hat oder weil einer eine tolle Idee hatte oder groß rauskommen wollte. Seid ihr heute Nachmittag Leute, die nicht so leben, die eure Gemeinden verändern, eure Jugenden verändern, weil ihr lernt, auf diesen Gott zu hören und abhängig zu bleiben für ihn. Wir müssten dasselbe in unserem Leben auch erfahren. Kann ich die ganze Geschichte erzählen. Ich habe dann gekündigt bei der Polizei, musste noch Bundeswehr machen. Es ging Richtung Mission, es war klar, meine Frau auch. Das war sehr wichtig, den richtigen Lebenspartner zu finden. Wiedenest am Anfang, 3 stille Tage am Anfang. Und in der Zeit ist uns deutlich geworden, Elke und mir, wir müssen alles nochmal auf dem Altar legen. Wir müssen nochmal sagen, Gott, vielleicht war das nur unser Spleen, Mission, vielleicht wollen wir was Besonderes sein. Wir legen das dahin. Und wir haben in dieser ganzen Bibelschulzeit immer wieder diese Offenheit gehabt, Gott, vielleicht ist was anderes dran. Aber Gott hat uns geführt. Aber diese Offenheit zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Von ihm zu hören, der Wolke zu schauen, ihm hinterher zu gehen. Also bleib täglich abhängig von Gottes Plan. Ich muss es schneller machen. Der zweite Gedanke, du wirst begabt, Menschen zu segnen. Das ist ein Segnungsprogramm, ein Hörprogramm, ein Segnungsprogramm wird bei dir installiert. Und das ist alles Gebet. Hier heißt es, Gott weckt mein Ohr, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das heißt, wenn du Jesus als Herrn hast, wenn du sein Kind bist, wenn du ihn liebst, wenn es dein König ist, dann willst du nicht nur immer hören, was tut mir gut, ach Jesus, bau mich auf, ach ich brauche so viel, sondern dann lebst du mit diesem König ganz bewusst und hörst auf ihn für andere, weil du merkst, mein Leben soll ein Segen für andere werden. Gott weckt mein Ohr, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Es geht nicht nur um meine persönliche Erbauung, dass ich immer meinen geistlichen Puls fühle, oh, jetzt brauche ich mal wieder Trost oder sonst irgend sowas, sondern wir dürfen andere segnen, durch Worte. Jakobus schreibt ja, die Zunge ist ziemlich klein, aber man kann viel damit machen, Gutes und nicht so Gutes. Und wenn ich darüber nachdenke, wie schnell ich kritisiere, wie schnell ich zerstören kann, sei es die Atmosphäre oder auch Menschen lieblos abkanzeln kann, einen Witz machen kann, der nicht ganz astrein ist, und wie lange es dauert, bis ich jemanden aufbauen kann mit meinen Worten, dann merke ich, das brauche ich von Jesus. Das muss ich hören aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Wenn dir klar ist, dass die Liebe Gottes nicht nur für dich ist, sondern dass er dadurch Menschen erreichen will, die nur du erreichen kannst, deine Klassenkameraden, Arbeitskollegen, die sonst vielleicht nie wie der Chinese in die Kirche gehen würden, dann hör doch mal ganz bewusst für sie. Dann überleg doch mal, wo du Begegnungen hast mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen und frag diesen Herrn, Herr, ich will bereit sein, was ist für ein Wort vielleicht für den oder jene dran? Vielleicht für eine Aktion für den zur Ermutigung. Es gibt so viel müde und kaputte Menschen, nicht nur bei Christen, da auch, gerade auch in der Welt. Man erlebt das immer wieder. Ich kann wirklich sagen, dass ich sehr oft schon auf jemand was geschrieben habe, E-Mail, WhatsApp, auch angerufen, besucht habe, wo ich nicht gewusst habe, wie es dem geht. Und das war genau das. Das waren oft Menschen, die in meiner Gebetsliste drin sind, wo du einfach für Menschen betest und du hörst plötzlich was für jemand anderen. Und dann, es gibt nichts Tieferes, wo du merkst, jetzt hat mich der König gebraucht, um jemand anderen zu segnen. Und das stärkt deine Beziehung zu diesem König auch. Wenn du Mitarbeiter bist, vielleicht Seelsorger, vielleicht sogar Missionar, Leiter, dann redet man oft sehr viel. Dann frag dich mal, woher kommt denn das, was du redest? Wenn man so und so lang Christ ist, so und so lang Leiter ist, hat man schon vieles gehört, vieles gelesen. Gibst du nur Bibelzitate weiter, die du von anderen gehört hast oder von einem klasse Buch oder das, was aus deiner Erfahrung? Oder ist das wirklich von Gott, was du weitergibst? Das ist oft die Herausforderung. Ist es diese Quelle lebendigen Wassers? Oder sind es irgendwelche Konservendinger, die du selber in deinem Schrank stehen hast? Jetzt gibst du mal dem die Konserve und dem anderen die gute Ratschläge, die du verteilst, ohne auf Gott gehört zu haben. Führen in der Regel nicht dazu, dass der Müde ermutigt wird. Jemand hat mal gesagt, das ist auch so ein Spruch, selig sind, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Selig sind, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Wenn das von mir praktiziert werden würde, hätte ich viele dumme Sachen nicht gesagt und viele Menschen nicht verletzt. Ich wünsche dir das auch, dass du das machst und hörst, wie ein Jünger hörst, damit du andere ermutigen kannst, müde trösten kannst. Es ist so einfach, andere zu kritisieren, die EKD, ach, was ärgert mich die, ich will jetzt nicht ganz so ein schlimmes Wort sagen, was da für Entschlüsse getroffen werden. Und da bin ich ganz vorn mit dabei, wenn es um Kritik geht, an Zuständen in deiner Gemeinde oder sonst was. Mir hilft immer wieder ein Wort von Wiedenest, von unserem Alttestamentlehrer, der hat gesagt, ein Prophet kritisiert Zustände, aber du kannst nur Prophet sein, wenn du dich mit unter die Zustände stellst, wenn du sagst, mein Volk und ich, wir haben gesündigt. Und nicht vom Richterstuhl die ganze Welt beurteilst. Werde jemand, der Wahrheit von Gott weitergibt. Und wenn du sagst, der Gottesdienst ist meine Tankstelle, dann herzliches Beileid, denn da kommst du nicht weit einmal die Woche. Es geht darum, um eine tägliche Beziehung, die dich prägt. Und das sind nicht hippe Botschaften, Träume, Visionen, es ist dieses Wort. Wenn ich früh in meinem Bürostuhl sitze, das ist so ein eBay 10 Euro, eBay Kleinanzeigenstuhl, das ist für mich ein heiliger Ort. Hast du einen heiligen Ort, wo du wirklich weißt, jetzt ist Gott da und du hörst, sperr die Ohren auf und du überlegst, Menschen gehen dir durch den Kopf, Situationen und dann erlebst du, dass Gott das gebraucht. Such dir so einen Ort in deiner Bude, wo auch immer du lebst und wohnst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kannst du auch Dinge weitergeben, die unangenehm sind für andere, aber die sie brauchen als Wahrheit. Auch das ist wichtig. Manchmal wünschen wir uns das ja, die anderen trösten, tolle Ratschläge geben, aber möglichst dann keinen Widerstand erfahren. Möglichst sollen alle sagen, toll, wie du das gesagt und gemacht hast. Aber es gibt auch Sachen, die du weitergeben musst, weil Gott dir das sagt und der andere will das nicht hören. Und dann gibt's Widerstand. Und das ist der dritte Gedanke, von diesem Gottesknecht können wir lernen. Und das ist auch aus dieser Gebetsbeziehung heraus nur möglich, du wirst befähigt, Widerstand auszuhalten. Du wirst befähigt, Widerstand auszuhalten. Es heißt hier, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speicheln. All das, was Jesus erduldet hat, schau mal die Passion Christi, diesen Film an, wo das Blut nur so spritzt und dann überleg dir, das hat er erdulden können, weil ihm klar war, der Vater hat mich in diese Situation gesandt. Mir ist Widerstand verheißen, mir ist Leiden verheißen. Es geht nicht anders, dass ich dich rette, dass ich dir Leben gebe. Und deswegen halte ich diesen Widerstand aus. Deswegen weiche ich nicht zurück. Ich gebe mich in die Situation hinein. Das Thema Leiden ist in unseren Gemeinden oft ein Fremdwort. Hier bei der Jumico gab es gute Seminare. Ich habe eins von Roland Denner gehört, sehr zu empfehlen, wenn es das noch irgendwo gibt im Internet. Jesus hat gesagt, ich gehe nach Jerusalem, dort werden sie mich umbringen. Petrus, bloß nicht. Wir haben doch so eine tolle geistliche Gemeinschaft hier, Jesus. Bloß nicht umbringen. Wir sind alle leidensscheu geworden, ihr Lieben. Wer will schon leiden? Du musst von Gott hören. Wenn du in einer Situation gehst, wo Widerstand da ist, das würde in der Mission passieren, das würde vielleicht in deiner Gemeinde passieren, das würde in deiner Familie passieren, musst du von Gott eine klare Bestätigung haben, das ist dein Weg. Dann wirst du aushalten. Ich kann jetzt hier nicht mehr alles erzählen, aber ich will nur sagen, lass dich auf Gott ein und du wirst das erleben, was Jesus erlebte. Und Jesus hat gesagt, haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Wer Gott selig will, muss Verfolgung erleiden. In der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, Widerstand. Das Wasser wird euch bis zum Hals stehen. Das ist die Verheißung. Aber ich habe diese Welt überwunden. Darum geht's, ihr Lieben. Werner Janke, auch ein Missionar in Indonesien, der hat mal gesagt, es gibt bestimmte Volksgruppen auf dieser Erde, die wird kein Deutscher erreichen. Da zu leben, das kostet so viel, das will kein Deutscher. Das hält kein Deutscher aus. Das werden die Chinesen machen, um auf die Chinesen wiederzukommen. Denn die Chinesen bereiten sich vor und es ist extrem super, was da heute geschieht auf dieser Welt. Auch hier reicht die Zeit nicht. Das Sendungsbewusstsein hat Jesus geholfen, durch diese Leiden durchzugehen. Und das hat Missionaren geholfen, 10, 20 Jahre in einem arabischen Land zu arbeiten, ohne zu erleben, dass sich einer bekehrt. Ohne Frucht. Ja, ihr Lieben, immer wieder Rundbriefe schreiben, nichts getan. Das hältst du nur aus, wenn du von Gott ganz diese Stimme hörst, du bist dahin geschickt. Und dann kommst du auch zu diesem vierten Gedanken, du suchst nichts als die Anerkennung deines Gottes. Wenn du ein von Jesus geprägter Mann bist, suchst du nichts als die Anerkennung deines Gottes. Der sagt, der Herr hilft mir. Ich habe mein Angesicht hart wie ein Kieselstein gemacht, damit ich nicht beschämt werde. In Kolosser heißt dieser Vers, Kolosser 3,23, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Gottes Nähe ersetzt nicht nur menschliche Anerkennung und Erfolg, sie ist unglaublich viel tiefer und mehr. Asaf hat das in Psalm 73 erlebt. Erst hat er die Gottlosen beneidet, er war richtig in eine Glaubenskrise gekommen, weil denen ging es alle gut, die sie nicht an Gott gehalten haben, aber ihm ging es schlecht. Aber dann ist ihnen im Tempel klar geworden, Gott ist mir ja nahe. Wenn ich auf ihr Ende schaue, wo das endet, dann weiß ich, Gott ist mir nahe. Und dann sagt er diese Worte, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn du ein von Jesus geprägter Mensch bist in deinem Leben, dann suchst du nicht darauf, wer dir alles auf die Schulter klopft. Ja, in der Gemeinde gibt es so wenig Leute, die die Gabe des Putzens haben, Gabe des Kloputzens, des Spülens, des Aufräumens oder sowas. Es gibt viele andere Begabungen, aber die gibt es nicht, weil oft die Anerkennung fehlt. Wir suchen, brauchen alle Anerkennung. Es ist toll, wenn du mal achtest hier auf die Mitarbeiter, die Security, alles, was hier rum ist, und ihnen mal sagst, toll, dass ihr das macht. Das ist schön. Aber wenn du ein von Jesus geprägter Mensch wirst, brauchst du das nicht, sondern du hältst durch und du achtest darauf, erkennt Gott meinen Dienst an? Ist das, was ich jetzt tue, aus einer Motivation heraus geschehen, die von meinem Herzen für Gott kam, oder wollte ich irgendwas bei Menschen damit bewirken? Prüf dich mal, lerne von diesem Gottesknecht und dadurch, ihr Lieben, kommt immer weniger von dieser äußeren Fassade zum Vorschein, sondern dadurch wirst du ein Tiefgänger, einer, der von dieser Beziehung zu Jesus geprägt wird. Wie viele Krisen in Gemeinden gibt es, weil jemand beim Danken vergessen wurde? Ihr Lieben, das ist kindisch. Das ist kindisch, aber nicht gotteskindlich. Hast du auch schon mal aufgehört, warst du beleidigt? Dann lass dich neu auf Gott ein. In der Mission wirst du viele Dinge erleben, wo dir niemand dankt. Die Menschen, die wollen dich gar nicht vielleicht, wo du hingehst. Da darfst du nichts erwarten. Da bist du auf Gott angewiesen. Frag ihn, ob das dran ist. Hart wie ein Kieselstein kannst du dein Angesicht machen, sagt Jesus. Du bist nicht auf diese Anerkennung der Leute, du kannst dein Profil zeigen. Christen sind Menschen, die Profil haben in dieser Welt, die durch Widerstände gehen können, weil sie keine Anerkennung von den Menschen brauchen, wenn sie von Gott gehört haben. Deswegen frag doch Jesus, was für dich dran ist. Vielleicht ist es gar nicht ein Kurzeinsatz, wo du auch toll erzählen kannst und die Leute sagen, das ist ja klasse, was du da machst, sondern vielleicht ist es dein normaler Alltag in der Gemeinde, eine wöchentliche Jungschar. Ich komme zum Schluss, wenn ich noch darf, den letzten Punkt. Du vertraust ganz auf Gottes Gnade. Da geht's in die Ewigkeit. Paulus sagt mal, wer ist hier, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, der ist hier, der ist gestorben. Es gibt niemand, der dich verdammen will. Und wenn du in deinem Leben mal an die Phase kommst, wo du Anfechtungen in deinem Glauben erlebst, wo du denkst, du hast einfach alles verkackt, dann halte dich daran fest. Wir haben Reformationsjahr, diese Gerechtigkeit. Du darfst dich daran festhalten, wenn du morgen früh von diesem heiligen Jumikor aufwachst und irgendwie deinen Morgen nicht auf die Regel kriegst, heute Abend noch irgendeinen blöden Film schaust, den du gar nicht schauen wolltest und die Zeit verschläfst und morgen früh wieder keine Bibel lesen konntest, dann halte dich an diesen Gott fest. In 1. Johannes 3, Vers 19 und 20 sind Verse, die tröstend sind. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz. Du vertraust ganz auf Gottes Gnade, in Anfechtungen, aber auch wenn du in einer Situation stehst, wo du nicht rauskommst, wo du gemobbt wirst, wo du ungerecht behandelt wirst, dann setz dein Vertrauen auf Gottes Gnade. Er ist mitten da drin. Lass ihn nicht los. Es gibt diese Hoffnung. Und deswegen zum Schluss, was ich von Jesus, dem Gottesknecht, lernen will. Ich möchte 2018 mehr werden wie dieser Jesus, wie jedes Jahr. Es ist ein Lernprogramm, es ist ein Wachstumsprogramm. Ich möchte lernen, mein Leben loszulassen. Und glaubt mir, alle Vollzeitler hängen auch sehr an bestimmten Dingen, an bestimmten Möglichkeiten, die sie vielleicht auch haben. Es kostet mich ganz auf ihn einlassen, gebrauchsfähig zu werden. Die Hardware wird älter, man ist über 50, man springt nicht mehr rum, aber die Software, diese Begegnung mit Jesus, die kann neu werden und das kann in deinem Leben ganz genauso passieren. Zu hören, wie ein Jünger hört, die Begabung zu bekommen, für andere Menschen zu hören, um sie damit zu segnen, Widerstand und Leiden auszuhalten und dich nicht zurückzuziehen, wenn es mal schwer wird. Das ist das Einfachste. Wisst ihr, wir haben im Weg manche Leute, auch Deutsche gehabt, die in den letzten Jahren gestorben sind. Und mit denen habe ich ein halbes Jahr vorher noch Kaffee getrunken. Und wenn du solche Leute kennst, dann sind es nicht nur irgendwelche Namen, da wurde der erschossen, da wurde der ermordet, sondern es ist eine Person vor dir. Und das macht was mit meinem Leben. Ich habe mich gefragt, Werner, was bist du bereit, letztlich an Leiden und Widerständen einzustecken? Ist dein Leben nicht sehr billig geworden? Und ich wünsche euch das, dass euch das zu Herzen geht, was Jesus für euch getan hat, weil er gelitten hat und dass das euch dazu bringt, euer Leben ganz diesen Jesus zu geben. Dann wirst du echtes Leben finden. Kein ätzendes und langweiliges Christsein, sondern dann wirst du Profil haben. Dann wirst du nicht so ein 0815 Bankdrücker Christ, der ab und zu mal in die Kirche geht, sondern dein Leben wird andere verändern. Das ist das Gebet, das ist deine tägliche Beziehung zu Gott, ist der Weg, Gottes Willen durch uns auf diese Erde zu erkennen, um umzusetzen. Ob du groß rauskommst dabei oder nicht, das ist gar nicht die Frage. Deswegen möchte ich jetzt auch am Ende noch beten. Du guter Herr Jesus, wir möchten unser Leben dir zur Verfügung stellen und es fällt uns oft schwer, die Planke loszulassen und so hinken wir hin und her. Und wenn hier jemand ist, dem so geht, dann bitte ich dich, dass du ihm heute noch die Klarheit gibst, heute noch hilfst, eine Entscheidung ganz für dich zu treffen, wo du sein Leben wirklich ganz haben kannst, dass er loslassen lernt. Jesus, wie du alles losgelassen hast, hilf dabei, schenk Klarheit und dann präge uns, Herr. Lass uns Menschen werden, die täglich in dieser Abhängigkeit von dir leben, damit wir hinter dir hergehen können und damit wir für andere ein Segen sein können. Damit wir auch in dieser Welt Klarheit und Wahrheit in Liebe weitergeben können. Und wo Widerstand da ist, Jesus, dass wir nicht zurückweichen. Mach du uns stark, mach du uns ganz klar, in welche Situation du uns schickst, dass du uns da auch stärkst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zu deinen Persönlichkeiten machen willst. Hilf uns, auf dich zu schauen in all dem, was wir tun. Ab heute. Amen.